ihr gerne wandert. Bayern ist ja auch das Land der Berge, zumindest in Deutschland. Ein Teil hier nicht in Franken, aber weiter runter Richtung Oberbayern und so weiter gibt es die Alpen. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal so einen Berg bestiegen habt? Und wie anstrengend das war. Vielleicht schon eine Weile her. Aber es ist auf jeden Fall immer beschwerlich, wenn man zum Gipfel auf muss. Und beschwerlich war es auch für den alten Mann, der sich auch auf einem Aufstieg befand. Nun, dass der Aufstieg beschwerlich war, lag nicht unbedingt nur an seinem Alter. Es lag auch nicht an der Höhe dieses Berges, denn verglichen mit dem Mount Everest ist der Berg Nebo mit seinen rund 800 Metern nur ein kleiner Hügel. Und das, was Mose zu schaffen machte, war auch nicht unbedingt die Last des Gepäcks oder die dünne Luft. Was ihm zu schaffen machte, war das Schicksal, das ihn oben auf dem Gipfel des Berges erwarten würde. Mose wusste nämlich, dass es sein letzter Aufstieg war. Herunterkommen würde er nicht. Gott hat es ihm nämlich schon vorher verkündet. Und wir finden seine Worte im 5. Buch Mose, im letzten der Tora, also im 5. Buch Mose, im Kapitel 32. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch gerne ein, mit mir mal diese Stelle aufzuschlagen. 5. Buch Mose, so ziemlich am Schluss des sogenannten Pentateuchs. Letztes Buch, 5. Buch Mose, Kapitel 32. Und dort lese ich die Verse 48 bis 50. 5. Mose 32, die Verse 48 bis 50. Da heißt es: Und der Herr redete mit Mose am selben Tage und sprach: Geh auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der liegt im Lande Moab gegenüber Jericho, und schaue das Land Kanaan, das ich den Israeliten zum Eigentum geben werde. Dann stirb auf dem Berge, auf den du hinaufgestiegen bist. Ein letztes Mal darf Mose mit dem Volk Israel reden, und ein letztes Mal kann er sie noch zur Treue gegenüber Gott auffordern. Ein letztes Mal kann er das Volk segnen, und dann beginnt dieser letzte Aufstieg. Der einsame Aufstieg. Und oben angekommen, da erinnert sich der Mose unmittelbar an all das, was er in den vergangenen Jahren erlebt hat. An all das, was er in Ägypten zurücklassen musste. An die Härten der 40-jährigen Wüstenwanderung. Und an die vielen Wunder Gottes mit seinem Volk und an die Geduld Gottes mit den Israeliten. Und er dachte auch an seine eigene Mühe und Anstrengung all diese Jahre als Führer des Volkes Israel. War all das, dieses ganze Leben der Selbstaufopferung, verglichen mit dem Resultat, was jetzt rausgekommen ist, war das der Mühe wert? Nein, Mose bereute es nicht, dass er der Berufung Gottes gefolgt war. Und diese Erfahrungen mit Gott, die er gesammelt hatte, und die enge Verbindung mit ihm, die war ihm immer noch mehr wert als der Pharaonenthron in Ägypten. Aber es gab da in seinem Leben eine Begebenheit, die seine weiße Weste als Leiter des Volkes Gottes beschmutzte. Es war der Vorfall am Haderwasser zu Kadesch. Damals sollte Mose mit dem Felsen reden, um ihn in eine Quelle zu verwandeln. Aber stattdessen hat er ihn geschlagen und tat so, als ob er es sei, der dem Volk Wasser geben könnte. Und jetzt lastete dieser Fehler schwer auf ihm, und Mose fühlte die Angst vor dem nahen Tod. Wäre dieser eine Fehler nicht gewesen, Mose hätte seinem Ende zuversichtlicher ins Auge schauen können. Und genau dieser Fehler ist auch der Grund gewesen, warum Mose selber nicht einziehen durfte ins Land Kanaan. Gott selber hat ihm gesagt, du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Israeliten gebe, aber du sollst nicht hineinkommen. Und da nützte auch alles Bitten und Betteln nichts. Gott ließ sich nicht erweichen. Nicht einen Fuß darf Mose ins gelobte Land setzen. Und liebe Geschwister, wenn wir uns diese Begebenheit einmal gegenwärtigen und anschauen und uns hineinversetzen in den Mose, dann muss man sich schon die Frage stellen, ist der liebe Gott nicht ein bisschen hart gewesen mit dem Mose? Ist das denn gerecht? Da ist ein Mann wie der Mose, der ihm sein ganzes Leben lang dient. Macht einen Fehler und dann enthält Gott ihm sozusagen das Ziel des Lebens vor. Vielleicht habt ihr auch schon mal so empfunden. Hast du vielleicht einen Wunsch, eine Bitte, ein Anliegen und du bringst es vor Gott und es tut sich nicht. Du wünschst dir, dass diese Bitte, dieser Wunsch sich erfüllt. Und dann passiert nichts. Könnt ihr euch an solche Situationen erinnern? Ich habe eine ganz banale Situation vor Augen als Kind, als kleiner Junge. Da habe ich mir mal ganz sehnsüchtig eine neue Uhr gewünscht. So eine digitale, wo man nicht mühsam analog die Zeiger lesen musste, sondern die Zeit eben digital gleich angezeigt. Und ich habe natürlich meinen Wunsch meinen Eltern gegenüber geäußert, habe auch den Eindruck gehabt, dass sie sehr offen waren, ihn zu erfüllen. Aber ich habe gewartet und gewartet und ich bekam diese Uhr einfach nicht. Und ich war schon richtig sauer auf meine Mutter. Und so kann das ganz schnell kommen, ne? Wenn man sich was erhofft, was auch gut ist und vielleicht sogar wie bei Mose etwas ganz Existenzielles, was mir wirklich sehr wichtig ist. Bei Mose war das ja immerhin der Grund gewesen, warum er sein Volk aus Ägypten geführt hat. Nicht unbedingt da Spaß zu haben, 40 Jahre in der Wüste, sondern um das Land Kanaan zu erreichen. Das war doch sein großes Ziel. Das war auch der Grund, warum er 40 Jahre Elend in der Wüste ertragen hat. Dass er eines Tages endlich das Land erreicht und dass er Ruhe haben kann dort. Und jetzt? Jetzt enthält Gott ihm ausgerechnet das noch vor. Ich glaube aber nicht, dass Gott willkürlich handelt, als er Mose das vorenthalten hat. Ich glaube, dass Gott barmherzig ist, aber dass er dennoch gerecht ist. Und das sehen wir auch an dieser Geschichte hier. Warum? Hätte Gott einfach leichtfertig über diesen Fehler von Mose damals hinweggesehen, dann hätten andere aus dem Volk ihm vorwerfen können und sagen, du bist ungerecht. Nur weil der Mose dein Freund ist, behandelst du ihn nicht so wie uns. Mose bestrafst du nicht, aber das Volk muss immer alles büßen. Das ist unfair. Also setzt Gott die Strafe auch für den Mose nicht aus. Aber er ist eben nicht nur gerecht, sondern auch barmherzig. Er wandelt diese Strafe um. Mose darf das Land von diesem Gipfel aus zumindest sehen. Wir finden ein Kapitel später, im Kapitel 34, nämlich, so endet dann das fünfte Buch Mose, die Beschreibung dessen, was Mose da was oben gemacht hat auf dem Berg. Da heißt es in Kapitel 34 ab Vers 1, dass der Mose da hochstieg auf den Berg Nebo. Und dann heißt es, der Herr zeigte ihm das ganze Land. Gilead bis nach Dan, das ganze Naphtali, das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer Westen. Und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen. Aber du sollst nicht hinübergehen. Immerhin Mose darf es zumindest sehen. Er kann sehen, dass Gott treu ist. Er kann sehen, dass Gott sein Versprechen, dem Volk das Land Kanaan zu geben, einlöst. Israel wird das verheißene Land tatsächlich bekommen. Nur Mose darf nicht hinein. Diesen Wunsch muss er begraben, auch wenn es bitter ist. Ich habe euch ja gerade von der Uhr erzählt, die ich mir als kleiner Junge so sehr gewünscht habe. Ich habe mich schon verärgert damit abgefunden, dass ich eben keine Uhr bekomme. Aber als dann der Nikolaustag kam, da war ich überrascht, was in meinem Stiefel lag. Ja, könnt ihr euch schon denken. Nun ist ja Gott allerdings kein Weihnachtsmann. Und manche Wünsche müssen wir tatsächlich begraben. Manche Wünsche musst du begraben und manche Wünsche muss ich auch begraben. Und zwar auch dann, wenn diese Wünsche vollkommen normal und berechtigt sind. Einige Menschen finden bis zu ihrem Lebensende keinen passenden Partner. Und manche Paare wünschen sich Kinder, aber können keine bekommen. Ein anderer will vielleicht einfach nur gesund sein. Und viele wünschen sich ein Eigenheim, aber können es nicht finanzieren. Das sind ganz berechtigte Wünsche und Sehnsüchte. Es ist nichts falsch dran. Und trotzdem werden sie nicht immer erfüllt, solange wir hier auf dieser Erde sind. Und ich, liebe Schwester, ich glaube, es gibt eine große Sache, die es uns noch schwerer macht. Es ist schon schwer genug, das zu akzeptieren, aber eine Sache, die es uns noch schwerer macht, zu akzeptieren, dass wir unsere Wünsche und Sehnsüchte nicht immer erfüllt kriegen. Diese eine Sache hat zu tun mit der Gesellschaft, in der wir leben. In unserer säkularen Gesellschaft, in unserer weltlichen Gesellschaft gibt es nur ein höchstes Ziel. Das ultimative Ziel unserer säkularen Gesellschaft heißt irdisches Wohlergehen. Das ist das höchste Ziel unserer weltlichen Gesellschaft, irdisches Wohlergehen. Ich glaube, die meisten Menschen in unserem Land haben sich diesem einem höchsten Ziel verschrieben, irdisches Wohlergehen. Mein Wohlergehen ist das, was am meisten zählt. Und diese Vorstellung, die wirkt natürlich auch auf Christen anziehend. Und natürlich ist irdisches Wohlergehen nichts Schlechtes, nicht verkehrt. Ja? Problematisch wird es aber dann, wenn das höchste Ziel meines Lebens ist. Warum? Weil diese Ansicht nicht biblisch ist. Gott hat uns nirgends in der Bibel versprochen, dass es uns in diesem irdischen Leben materiell und körperlich immer gut gehen wird. Ich finde diese Verheißung nicht. Im Gegenteil, Jesus hat seinen Nachfolgern deutlich gemacht, immer wieder, dass Nachfolge und Jüngerschaft eben auch Leid und Verzicht mit sich bringen kann. Hier auf dieser Erde. Und natürlich ist das keine schöne Aussage. Dessen bin ich mir bewusst. Das hören wir nicht gern. Und trotzdem ist das eine Realität. Manche Wünsche und manche berechtigten Sehnsüchte, die unser Wohlergehen auf der Erde zweifellos steigern würden, sind nicht erfüllbar. Die müssen wir begraben. Und auch Mose musste seine Sehnsucht begraben, das verheißene Land zu betreten. Auch auf die Gefahr hin, dass er verbittert ist. Dass er vielleicht sagt, jetzt habe ich Gott so lange gedient, über 40 Jahre lang. Ich habe alle Schwierigkeiten ausgehalten und muss mein Lebensziel jetzt hier aufgeben. In Kapitel 34 im 5. Buch Mose heißt es dann ab dem Vers 5, so starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Und in Vers 8, die Israeliten beweinten Mose im Jordantal der Moabiter 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Und jetzt war es tatsächlich so, dass Mose im Grab lag. Und wäre es nur um seine eigenen Verdienste gegangen, Mose wäre für immer im Grab geblieben, als rechtmäßiger Gefangener des Totenreichs. Was ich aber sehr überraschend finde, ist, dass, obwohl das fünfte Buch Mose hier schließt und die fünf Bücher Mose zu einem Ende kommen mit diesen Versen, dass nicht das letzte Mal ist, dass die Bibel uns über Mose berichtet. Mose taucht auch im Neuen Testament nochmal auf. Und eine ganz interessante Stelle, wo es über Mose geht, finden wir im Judasbrief. Braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, lese ich euch vor. Im Judasbrief heißt es nämlich, der Judasbrief berichtet uns auch über den Tod Mose, und da heißt es, der Judas sagt uns nämlich, was passiert nach dem Tod, nachdem Mose begraben worden war. Er sagt in Judas 9, Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Also was Judas hier damit ausdrücken will, ist, dass es einen Kampf gab zwischen dem Erzengel Michael und, den wir als für Christus ansehen, ne, und dem Teufel über den Leichnam von Mose. Der Mose war also nicht immer im Grab geblieben. Irgendwann sandte Gott den Erzengel Michael, um ihn aufzuwecken. Bis dahin war aber noch nie ein Mensch auferweckt worden in der ganzen biblischen Geschichte. Bis dahin hatte Satan alle Toten als rechtmäßig sein Eigentum beanspruchen können. Aber das sollte sich jetzt ändern. Sozusagen als Vorausschattung des Todes Jesu, als Vorausschattung seines Opfers, als Vorwegnahme der Erlösung, darf der Mose aus dem Grab kommen und ewig leben. Wie auch einige Zeit später dann der Prophet Elia. Und diese zwei, der Mose und der Prophet Elia, sind es auch die Jesus dann auf dem Berg der Verklärung begegnen. Mose sozusagen als Stellvertreter aller derjenigen, die im Glauben gestorben sind, und Elia als Stellvertreter derjenigen, die bei der Wiederkunft Jesu ohne zu sterben verwandelt werden. Ich glaube, Mose hatte sich an diese Hoffnung, die da auch letztlich erfüllt worden ist von Gott, geklammert. Er hatte sich daran geklammert, dass mit dem Tod, so bitter er war auf dem Berg Nebo, trotzdem nicht alles aus sein kann und sein muss. Er hatte darauf vertraut, dass Gott noch etwas Besseres mit ihm vorhat. Ellen White schreibt dazu im Buch, wie alles begann, Gott konnte Moses Bitte, doch am Erbe Israel teilhaben zu dürfen, nicht erhören. Aber er hat seinen treuen Diener nicht vergessen oder verlassen. Der Gott des Himmels verstand die Leiden, die Mose erduldet hat. Er hatte auf jede Tat im treuen Dienst während der langen Jahre der Auseinandersetzungen und Prüfungen geachtet. Auf dem Gipfel des Berges rief ihn Gott zu einem Erbe, das unendlich herrlicher war als das irdische Kanaan. Gott hat Mose nicht das irdische Kanaan geschenkt. Er hat ihm etwas viel Besseres gegeben, das himmlische Kanaan, das ewige Leben. Und so wie Mose dürfen auch wir darauf vertrauen, dass wir etwas unendlich Besseres bekommen als irdisches Wohlergehen. Etwas unendlich Herrlicheres als das, was uns diese Welt jemals zu bieten hat. Etwas, das all unsere unerfüllten Wünsche und Sehnsüchte übersteigt. Denn das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt zum Schluss. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, im Buch Widerstand und Ergebung, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und liebe Geschwister, ich stelle euch diese Frage. Glaubst du das? Glaubst du das? Oder klebt dein Blick an dem rein Irdischen? An dem, was Gott dir vielleicht vorenthält? Hast du vielleicht auch von dem säkularen Zeitgeist eingekauft, der sagt, das höchste Ziel in unserem Leben ist unser irdisches Wohlergehen? 3 Monate hatten sie ihr noch zu leben gegeben. 3 Monate, dann würde die Krankheit auch in dem Leben dieser jungen Frau den Sieg errungen haben. Den Sieg über ihr junges Leben. Aber die junge Frau wusste, was sie zu tun hatte. Sie nahm mit ihrem Pastor Kontakt auf, machte einen Termin mit ihm aus. Und als der Pastor kam, konnte sie mit ihm über ihren baldigen Tod sprechen. Und sie teilte ihm auch mit, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellen würde, welche Lieder auf der Trauerfeier gesungen werden sollten, welcher Text zur Schriftlesung gelesen werden sollte und welche Kleidung sie gerne anhaben wollte, wenn der Sarg so offen und einsehbar für alle aufgebahrt werden würde. Alles war geregelt, als sich der Pastor schon aufmachen wollte und der jungen Frau noch etwas einfiel. Eine Sache hätte ich noch, sagte sie. Was denn? Fragte der Pastor. Das ist mir sehr wichtig. Ich würde gerne mit einer Gabel in der rechten Hand beerdigt werden. Verwundert schaute der Pastor die junge Frau an und sie erklärte dann, sagen sie, ja, das ist überraschend, aber jahrelang war ich dabei, als wir in der Gemeinde gemeinsam nach dem Gottesdienst gegessen haben, Potluck. Und immer dann, wenn das Geschirr vom Hauptgang abgeräumt wurde, da hat sich jemand zu uns rübergelehnt und gesagt, behaltet eure Gabel. Behaltet eure Gabel. Darauf hatte ich mich immer gefreut. Denn ich wusste, jetzt kam noch etwas noch Besseres. Ein leckerer Schoko- oder Apfelkuchen zum Beispiel. Und ich möchte, dass mich die Besucher der Trauerfeier mit der Gabel in der Hand sehen. Und ich möchte, dass sie sich fragen, was soll denn diese Gabel? Und dann möchte ich, dass ihnen gesagt wird, behaltet eure Gabel, denn das Beste kommt noch. Der Pastor war sichtlich bewegt, als er diese Worte der jungen Frau gehört hat, als er sich verabschiedet hatte von ihr. Und er wusste, dass es vielleicht das letzte Mal vor ihrem Tod sein würde, dass er sie gesehen hat. Aber er wusste auch, dass diese Frau eine genauere Vorstellung vom Tod und vom ewigen Leben hatte, als so mancher, der vielleicht doppelt so alt war wie sie. Sie wusste, dass Gott noch etwas Besseres mit ihr vorhat. Und bei der Beerdigung kam es tatsächlich so, dass der Sarg aufgebahrt war, die Trauergäste den Sarg sahen und die junge Frau mit der Gabel in der Hand darin. Und immer wieder musste sich der Pastor die Frage stellen lassen, was für eine Bedeutung hat denn diese Gabel? Während der Traueransprache erzählte er dann den Trauergästen von der Begegnung mit der jungen Frau und wies darauf hin, was diese Gabel für die junge Frau bedeutet hat. Nämlich, dass das Beste erst zum Schluss kommt. Liebe Geschwister, auch wir dürfen darauf vertrauen, dass das Beste zum Schluss kommt. Sicher gibt es noch viele Dinge, die wir erleben wollen, bevor unsere Zeit abgelaufen ist hier auf der Erde. Mancher will vielleicht noch heiraten, anderer will Kinder kriegen, ein Haus kaufen, eine Weltreise machen oder. Wünsche und Abenteuer gibt es noch viele. Und wie gesagt, das sind alles legitime Dinge, sind gute Dinge. Aber liebe Geschwister, so gut diese Wünsche und diese Dinge auch sein mögen, lassen wir uns nichts vormachen. Das Beste, das Höchste, das Ultimative sind sie nicht. Denn das Beste kommt zum Schluss, ganz zum Schluss. In diesem Leben werden wir nie alles erreichen können. Es gibt immer noch einen Berg, den man besteigen kann. Es wird immer noch eine Aufgabe geben, die man noch erledigen kann. Es wird immer noch eine Herausforderung geben, die man meistern kann. Aber egal wie alt du bist, egal wie gesund du bist, egal wie viel du besitzt, das Beste kommt erst. Liebe Geschwister, lassen wir uns vom säkularen Zeitgeist nicht beeinflussen, der meint, dass das höchste Gut und das höchste Ziel das irdische Wohlergehen wäre. Liebe Geschwister, lassen wir uns daran festhalten, dass das Beste zum Schluss kommt. Lass uns darauf vertrauen, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Dass Gott ein Leben für uns bereithält, das alles, was wir bisher kennen, in den Schatten stellt. Denn das Beste kommt zum Schluss.